Beziehungen verstehen. Professor und Paartherapeut Guy Bodenmann erzählt aus Forschung und Praxis. Interviewt von Christina Schneider. Wir begrüßen Sie wieder herzlich zurück zu unserem Podcast. Heute geht es um das Thema Treue und Untreue. Und das ist so ein allgegenwärtiges Thema. Ja, das Problem mit dem Fremdgehen, das hat eigentlich seit man denken kann schon bestanden. Und aus irgendeinem Grund ist es immer noch Thema. Ja, da kann man sich jetzt fragen, ist das ein gesellschaftliches Problem oder ist es irgendwas Biologisches, was man nicht ändern kann? Das und weitere Fragen besprechen wir heute. Und bevor wir in diese ganz große Diskussion starten, wollen wir erstmal so ein paar grundlegende Statistiken klären. Das heißt, wir stellen uns jetzt einfach mal die Frage, wie prävalent ist denn das Problem der Untreue? Wie häufig ist Untreue?
Ich begrüße auch ganz herzlich zu unserem heutigen Podcast. Genau, diese Frage, wie häufig, ist natürlich eine schwierige Frage, weil je nachdem, wie man es erfasst, wie man genau hier eben die Menschen befragt, spielt es natürlich eine Rolle, weil wenn ich da direkt face-to-face frage, sind sie untreu, dann wird es natürlich ganz häufig natürlich sozial erwünscht, hier ein bisschen runtergehen gehandelt. Aber wir sehen also mal, Frage, ist es Interview, ist es online, ist es per Fragebogen, dessen ungeachtet sind wir doch in der Forschung, dass eigentlich so 40-50% der Paare über Untreue in der aktuellen Partnerschaft oder auch in einer bisherigen Partnerschaft berichten. Mhm. Und die Spannbreite liegt so zwischen 10-70%. Also das ist ein sehr häufiges Phänomen.
Ja, also ein sehr ungenau definiertes, aber auf jeden Fall sehr, sehr häufiges Phänomen. Das ist sehr interessant, weil wir haben ja auch so darüber diskutiert, die meisten Paare fordern doch eigentlich Treue ein. Also das ist ja so ein Thema, da sind sich die meisten einig und sagen, also Untreue, das geht gar nicht in der Beziehung. Und wie kommt das dann zustande, dass die Untreue so häufig ist?
Das wäre natürlich jetzt diese Frage, eben, die wir auch evolutionsbiologisch ein Stück weit ansehen können. Uns nämlich, es ist eine ganz andere Geschichte. Reden wir von der eigenen Treue oder von der eigenen Untreue oder von der Treue, Untreue des Partners, der Partnerin. Mhm. Und da sehen wir auch ganz schön, dass eben ganz unterschiedliche Bedürfnisse auch sind, auch evolutionsbiologisch eine andere Sinnhaftigkeit dahinter stammt. Mhm. Wenn wir mal die Treue der Frau jetzt aus männlicher Sicht, die war natürlich ganz zentral wichtig, weil damit wusste er, das ist mein Nachwuchs, ich investiere in meinen Nachwuchs und nicht in fremde Kinder, Kuckuckskinder. Das war aus seiner Sicht natürlich die Treue der Frau ganz maßgeblich hier relevant. Aus Sicht der Frau war natürlich diese Frage der Ressourcen. Eben wenn der Mann natürlich verschiedene Frauen und Kinder hat, dann hat er natürlich auch diese Ressourcen aufteilen müssen. Das war natürlich für die Frau unattraktiv. Damit wünschte man sich einen treuen Mann. Umgekehrt also, natürlich.
Ja, Treueanspruch bestand dann für Männer und für Frauen.
Ganz gegenseitig. Genau. Gegenseitig eigentlich der Treueanspruch. Beim anderen wünschte man sich Treue. Wenn man das mal betrachtet, das heißt dann eigentlich die Untreue, dann war eigentlich für beide Geschlechter die Untreue eigentlich attraktiv. Mhm. Für Frauen war es so quasi, wenn man sich an die hohe Sterblichkeit zu dieser damaligen Zeit erinnert, eben Unfälle, Krankheiten, Todesfälle, was auch immer, dann war natürlich schon die Frage, lohnt es sich in einen Menschen hier zu investieren und diesem Menschen das Leben lang treu zu sein oder das nicht günstiger sogar, seinen sogenannten Backup-Partner zu haben. Das heißt, für die Frauen war eigentlich die Untreue durchaus funktional, durchaus eigentlich sinnvoll und das Gleiche gilt auch dann eben für die Männer, die eben dann hier durch Untreue eben auch, wie es ja auch ganz häufig eben diskutiert wird, eben die Möglichkeit hatten, ihre Gene hier massenhaft hier eben zu verbreiten.
Ja, da besteht ja so ein bisschen so eine Diskrepanz. Die Untreue, die eigene, lohnt sich. Also für Frauen, um mehrere Bezugspersonen zu haben, die im Notfall übernehmen und für Männer, um halt eben ihre Nachkommen zu vervielfältigen. Aber die Treue, die Untreue des Partners, die lohnt sich wiederum nicht. Die ist ganz schlimm.
Genau. Und das führt eben auch zu dem, dass wir eben auch sehen, wenn wir jetzt mal eine Studie, die wir mal durchgeführt hatten, da hatten wir vor über 15 Jahren ein paar junge Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, 17-jährig befragt, was braucht es, damit eine Partnerschaft gelingt. Mhm. Und da haben 83% damals eben genannt, das ist Treue. Und wir haben dann diese Studie 15 Jahre später, also jüngst wieder durchgeführt und bei genau gleichen Gymnasium die gleiche Altersklasse befragt. Und das waren 95%, die sagten, Treue sei absolut notwendig, damit eine Partnerschaft gelingen kann. Mhm. Das fand ich persönlich schon sehr interessant hier, dass eigentlich der Anspruch an die Treue des Partners, der Partnerin noch gestiegen ist, markant gestiegen ist. Mhm. Wir denken ja ständig und hören das auch in den Medien und überall, man muss ja tolerant sein, Treue ist ein veraltetes Konstrukt. Und gleichzeitig sehen wir eben, nein, die Menschen, und das zeigen eigentlich alle Studien, universell und konsistent Menschen fordern Treue des Paares, der Partnerin eingehen.
Sogar noch strenger als früher.
Noch strenger als früher heutzutage sogar, genau.
Liegt das dann vielleicht an den vielfältigen Möglichkeiten, die man heute hat und dass dadurch so die Angst vor Untreue nochmal vergrößert ist, weil jeder sich momentan im Internet Alternativpartner und Sonstiges suchen kann?
Also ich denke, dass es schon ein ganz wichtiger Punkt ist, weil früher war es auch sehr viel komplizierter, eigentlich untreu zu sein. Jetzt, das war noch die ganze soziale Öffentlichkeit. Man muss da hinausgehen, man musste Leute ansprechen, man muss dann mit diesen Leuten verschwinden, irgendwo eine Möglichkeit suchen. Und heute kann man das natürlich ganz bequem auf dem Sofa sitzen, kann man da googeln und also nicht googeln, jetzt aber einfach diese auch googeln, aber auch eben dann mit diesen verschiedenen Programmen, die es ja auch gibt, ja auch explizit zum Teil eben Untreue auch eben bewerben und auch zu Untreue einladen. Das sind Möglichkeiten, die sind ganz eben also zugänglich zum einen, die sind weit verbreitet und damit natürlich auch in hohem Maße natürlich zur Untreue einladend.
Ja, also auch dieser Unterschied in Treue einfordern, dass so viele Leute das als wichtigstes Gut sehen, aber gleichzeitig die Statistiken zeigen, dass ja jeder Zweite dann selber fremd geht, das bindet dann ja wieder an diesen evolutionären, ja, an diese Evolutionsbiologie wahrscheinlich an, dass eben die eigene Untreue völlig okay wäre, aber die des Partners dann eben ganz schlecht. Und daran kann es dann auch liegen, dass Menschen unterschiedliche Maßstäbe an Treue und Untreue bei sich und bei anderen legen. Also man hat das ja häufig, dass man bei anderen dann, sobald die mit einer anderen Person reden, schon irgendwie Eifersucht verspürt oder irgendwas. Aber wenn man selber dann irgendwas macht, dann ist das völlig legitim. Und dazu haben wir auch noch ein Fallbeispiel, wo wir jetzt reinhören.
Ich finde es überhaupt nicht okay, wie du eben so schamlos mit der geflirtet hast. Ich stehe daneben und du tauschst solche Blicke mit ihr aus und lachst mit ihr auf diese Weise. Das geht gar nicht. Nein, bei mir ist das was anderes. Ich habe mit meinem Yogalehrer nicht geflirtet. Er hat mir noch ein paar Übungen gezeigt. Ja, schon nur mir, nach der Stunde, aber das war rein beruflich sozusagen. Es ging um ein, zwei Stellungen, die ich noch verbessern wollte, und er hat sich die Zeit genommen, mir diese zu zeigen. Das war nett. Klar finde ich ihn attraktiv, aber das spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle.
Genau, was ja hier eigentlich sehr spannend war, war zu sehen, so wie da mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird. Also was ich tue, da man häufig überhaupt nicht das Sensorium zu realisieren, wie das eigentlich auf den anderen wirkt. So, man genießt den Moment, man kommt gut an, das baut den eigenen Selbstwert auf. Es sind natürlich ganz viele Dinge, die mit Flirten und eben auch so ein bisschen Untreue jetzt im weitesten Sinne assoziiert sind, die tun ja der Psyche auch gut. Oder? Aber für die andere Person ist es natürlich etwas sehr Bedrohliches und eben auch sehr Störendes. Und da, dass man auch diesen Perspektivenwechsel auch schafft und sagt, was für mich gut ist, das ist für dich vielleicht sogar schwierig oder sogar eben verletzend oder bedrohlich. Und da würde ich eben meinen, da wird dann auch ganz häufig mit unterschiedlichen Ellen gemessen. Dass man sagt, das ist doch alles noch okay, solange es einen selber betrifft und es überhaupt nicht mehr okay und vertretbar und zumutbar und auch akzeptierbar, wenn es eben der Partner, die Partnerin macht.
Ja, das war auch irgendwie so ein sehr extremes Beispiel. Kommt das irgendwie häufiger so vor? Also für mich klingt das so, als ob die beide eigentlich genau das Gleiche wollen, aber irgendwie den anderen nicht verstehen können, aus irgendeinem Grund.
Also ich denke, innerlich verstehen sie sich ja sehr wohl, wenn sie eigentlich wollten. Aber es ist eigentlich immer so die Idee, also ich lasse mir da nicht reinreden, das steht mir zu, sei nicht so kleinkariert. Das sind dann häufig so diese Vorwürfe, die danach kommen und sagen, sei doch nicht so, so engstirnig und so weiter und so fort. Aber eben, wenn man dann wirklich mal schaut und eben diesen Perspektivenwechsel auch anstößt und sagt, aber versetzen Sie sich mal in diese Situation und überlegen Sie mal, wie es für Sie wäre, wenn Ihr Partner, Ihre Partnerin das täte, dann kommt vielleicht auch noch, nein, das würde mir gar nichts machen. So auf den ersten Blick, aber auf den zweiten merkt man dann schon, nee, das würde mich auch stören. Und warum eigentlich stört sein? Weil es eigentlich immer das gleiche Bedürfnis ist, diese Exklusivität. Man möchte eigentlich eine sexuelle Exklusivität. Man möchte, dieser Mensch, der sollte mir verbunden sein, der sollte mir nah sein, eben auch emotional, wie wir das letzte Mal besprochen hatten, aber eben auch sexuell. Und wenn diese sexuelle Exklusivität gefährdet erscheint, oder gefährdet werden könnte, eben durch das Faktum, dass eben da geflirtet wird, getanzt wird, eng umschlungen, dann die Personen vielleicht noch miteinander sitzen bleiben, während man schon ins Bett geht. Mhm. Das sind alles Momente, die dann natürlich die Fantasie auch anregen und man denkt, was passiert jetzt da noch? Und das hat es dann auch Folgen für einen und ganz häufig natürlich diese Folgen auch ausgemalt, dramatisch eben bis hin, dann kommt es zur Trennung, Scheidung, dann verliebt sich der Paar in die Paar in diesen Menschen, verlässt mich dann. Mhm. Und das hat ja auch ganz viel eben mit diesem zu tun und damit natürlich auch die Sexualität so als Triebkraft auch, die man ganz häufig auch das Sprengpotenzial hat, eben Partnerschaften hier zu zerstören.
Mhm. Hat so ein Verhalten irgendeinen Zusammenhang mit so Unsicherheit, dass man irgendwie sich so die Bestätigung reinholen muss oder das Gefühl hat, der Partner macht das, ich mache das jetzt auch? Oder also gibt es Partner, die jetzt nicht unsicher sind und die das Bedürfnis nicht haben, irgendwie Bestätigung zu holen, oder ist das was ganz Normales?
Also ich denke, das Bestätigung holen, das gehört ja auch ein Stück weit dazu. Mhm. Man möchte ja auch spüren, man kommt an. Und wenn man mal als jung ankam, heißt es ja nicht, dass man auch als alter Mensch ankommt. Das heißt, es ist ja auch immer das Bedürfnis zu prüfen, wie kommt man noch an. Vor allem auch so diese Midlife-Crisis, die auch ja bekannt wurde, auch vor diesem Hintergrund. Also Menschen um die 50 herum, die plötzlich realisieren, sie sind eigentlich noch sexuell aktiv, haben auch ganz starke Libido immer noch, aber kommen sie noch an, will sie überhaupt noch jemand? Und dann so diese Frage natürlich auch des Testens, wie steht es eigentlich um die eigene Attraktivität und den Marktwert in Anführungszeichen? Das würde ich sagen, ist schon eigentlich etwas, was ich jetzt nicht als etwas Pathologisches bezeichnen würde. Ja. Aber auf der anderen Seite natürlich immer natürlich mit der Frage, ja, wie weit gehe ich denn um dieses Testen hier auch zuzulassen, was hat dieses Testen auch immer eben für Implikationen auf die Partnerinnen und Partner, auf die Partnerschaft. Und dadurch, ich meine, da gilt es natürlich immer ein Stück weit auch eben diese Sorgfaltspflicht walten zu lassen und zu sagen, ja, will ich das jetzt wirklich vor dem Hintergrund, dass es dem anderen Menschen wehtun könnte, dass es eben verletzend sein könnte.
Wie weit ist denn zu weit? Kann man das irgendwie definieren? Also ich meine, jeder hat in gewisser Weise einen anderen Maßstab, aber was ist Untreue? Ab wann ist es untreu?
Das ist das Spannende eigentlich. Und natürlich können wir sagen, gut, untreu ist, also eben, wie es ja früher auch definiert war, auch im Strafgesetzbuch, oder? Also der Ehebruch war ja definiert als koitale Untreu. Und wir wissen natürlich heute, dass das nicht beim Geschlechtsverkehr hier eigentlich erst als Untreue heute definiert wird, sondern da geht es sehr viel früher geht's los. Ich meine, dein Zungenkuss beispielsweise, Umarmung, Petting, all diese Dinge. Da kann man sagen, ja gut, da ist ja kein Koitus im Spiel, aber gleichwohl würde ich meinen, sind natürlich die meisten der Meinung, das geht natürlich schon gar nicht. Das geht natürlich noch früher hin, dass man nur schon das Flirten, das Tanzen, das zu jemandem gehen, näher bei einem Menschen stehen, mehr Zeit mit einem anderen Menschen verbringen, als mit einem selber. Bis hin auch diese emotionale Untreue, dass eben die Person einer anderen Person viel näher steht, hier sehr viel mehr auch austauscht, Fantasien teilt, dass man denkt, also ich bin da nicht diese exklusive Person. Und damit würde ich meinen, es ist sicher mal subjektiv, aber es hat sicher auch gesellschaftlich eben zugelegt, dass wir heute so streng eigentlich die Treue definieren wie noch nie. Und damit eigentlich das Paradoxale eben, auf der einen Seite ist es eine liberale, großzügige, tolerante Gesellschaft und auf der anderen Seite sehen wir, die Treue wird eigentlich so eng definiert, wie es historisch noch gar nie früher der Fall war.
Also das ist ja auch die Verschmelzung wahrscheinlich mit dieser emotionalen Untreue und der sexuellen Untreue, weil es jetzt gar nicht mehr darum geht, Kinder woanders großzuziehen oder sonstiges. Also mit Verhütungsmitteln hat man das Problem ja schon längst aus dem Weg geschafft, sondern jetzt geht es wirklich um diese Bezugsperson, die man zu verlieren
ganz riskiert. Genau, ganz genau. Und das ist eigentlich das. Und darum ist eben auch diese Strapazierung, wann genau beginnt. Das muss eigentlich jedes Paar selber ausdiskutieren. Und ich finde, das ist auch eigentlich spannend, dass man bei Partnerschaften ganz häufig auch, bekomme ich den Eindruck oder höre es auch dann eben, dass die gar nicht mal zu Beginn eigentlich abgesprochen haben. Wann ist eigentlich Untreue, ab wann beginnt die? Und das würde ich meinen, da wird es eigentlich bereits eben hier notwendig sein, dass man zu Beginn, wenn man sich kennenlernt, sagt, jetzt gehen wir miteinander, wir sind jetzt ein Paar, dass eben auch solche Themen mal auf den Tisch kommen und man sagt, du, also, was heißt das jetzt, wir sind ein Paar, wo ist denn jetzt auch die Grenze? Und das ist nicht nur einmalig festgelegt, sondern das verändert sich auch wiederum und dann muss man vielleicht nach ein paar Jahren oder nach ein paar Monaten wieder mal sagen, wie siehst du es jetzt? Oder weil ich habe da vorhin bei dir etwas beobachtet und das hat mich ein bisschen irritiert, da mir, ist es jetzt noch in dieser Definition drin, die wir ursprünglich hatten, oder hast du die jetzt ein bisschen ausgeweitet? Wie siehst denn du das? Ich denke, diese Gespräche über die Definition, was ist Treue für mich, für dich, die sollte sehr viel häufiger stattfinden. Und ich sehe ganz häufig, das wird gar nicht diskutiert. Man geht implizit davon aus, du weißt schon, was ich mit Treue meine, aber dann eben diese Treue, eben die sexuelle Treue, wir sehen, die ist ganz breit schon angelegt. Und dann, wenn man auch die emotionale Treue hinzupackt, dann sieht man natürlich das Ganze.
Dann weiß man gar nicht mehr, wo man die Grenze
weiß man eigentlich gar nicht mehr, wo ist jetzt eigentlich diese. Und dann natürlich auch schwierig zu sagen, habe ich jetzt diese Grenze, diese rote Linie bereits überschritten oder ist es noch drin? Aber ich denke, meistens weiß man es ja schon, wenn man sie überschritten hat. Und spannend ist ja auch, dass wir auch in Studien sehen, die es einmalig überschreiten, die haben dann ganz häufig auch Schuldgefühle, denken, boah, jetzt habe ich was getan, schämen sich dann auch, weil sie mit diesen Normverletzungen nicht klarkommen. Die es dann häufig tun, die sagen dann, gut, irgendwo ist es einfach so und irgendwo das Leben ist auch. Man
muss die fühlen sich weniger schuldig.
Die fühlen sich weniger schuldig und denken auch, das sei viel, es sei okay, oder? Und das, man müsse heute nicht mehr so kleinkariert denken. Aber sie sehen immer dieses kleinkariert Denken bezieht sich auf den anderen, nicht auf sich selbst. Oder?
Aber das ist auch sehr interessant, weil man würde ja, wenn man mit jemandem sich drüber unterhält, wäre man sich wahrscheinlich einig, dass eine Person, die mehrmals über Jahre hin fremdgeht, stärkeres Fremdgehen begeht als eine Person, die vielleicht einmal fremdgeht. Wie ist da diese, ja, diese Diskrepanz, dass die Personen sich weniger schuldig fühlen, die eigentlich tendenziell eher schuldiger wären?
Auch das ist natürlich ein ganz, ganz spannender Punkt. Also gibt es einen schweren Grad der Untreue, oder? Und auch das ist letztendlich eine Frage der Definition, weil wir können natürlich sagen, ja gut, jemand, der notorisch untreu ist, das ist natürlich viel schlimmer als einer, der mal hier die Kontrolle verloren hat in einer Situation, vielleicht noch unter Alkoholeinfluss und so. Da gibt es mildernde Umstände, was auch immer. Aber es ist die Frage, gibt es wirklich diese mildernden Umstände? Gibt es nicht auch dort die Möglichkeit, einfach zu sagen, nee, also das hätte ich vorhersehen müssen. Und jetzt auch in all den therapeutischen Fällen, die mir in den Sinn kommen, war eigentlich immer dieser Schritt dann zur Untreue, der ist eigentlich immer irgendwo schon vorgezeichnet. Dass man weiß, jetzt, wenn ich diesen nächsten Schritt gehe, dann passiert oder kann es passieren.
Also könnte eine Person sich auch wirklich in dem Moment fassen und das realisieren?
Könnte sagen, also zum Beispiel jetzt, zum Beispiel man spürt, da ist jemand, diese Person gefällt einem sehr gut, oder? Und dann spürt man aus, also man redet mit dieser Person und man spürt dann doch, das wechselseitig, da könnte sich was daraus entwickeln. Und dann kommt vielleicht diese Situation, diese Person fragt, und du kommst noch etwas trinken, wollen wir noch etwas machen? Und dann kommt eigentlich dieser Schritt, wo ich jetzt überlegen muss, will ich jetzt, gehe ich jetzt mit oder nicht? Und das ist eigentlich ein willentlicher Entscheid, wo man dann eben prüfen kann, jetzt wird es langsam so die Gefahrenzonen rück näher. Und wenn man dann sagt, ja, das mache ich jetzt auch noch, das ist ja noch nichts, oder? Dann belügt man sich selbst ein Stück weit, weil man eben in diese Gefahrenzone hineinkommt und dann natürlich der Schritt dann, dass es dann in diese Gefahrenzone zur Untreue kommt, natürlich sehr viel leichter fällt, als wenn man sagt, das vermeide ich jetzt. Ja. Und damit ist eigentlich diese Untreue, dieser schwere Grad, ist eben nicht, dass man sagt, oh, da bin ich einfach so reingeraten, so reingeschlittert, da kann ich eigentlich nichts dafür, da macht man sich häufig eben zu einfach.
Ja, jede Untreue ist eine willentliche Entscheidung.
Ist eigentlich eine willentliche Entscheidung, würde ich auch meinen, außer man ist wirklich eben völlig zugedröhnt. Aber auch das ist die Frage, warum dröhne ich mich denn so zu und bin dann der Meinung, jetzt bin ich unschuldig, weil ich ja gar nicht Herr meiner Sinne war. Und die andere Frage ist natürlich auch, ist es denn jetzt untreuer oder schlimmer, wenn das mit einem Menschen gemacht wird, zum Beispiel mit der besten Freundin, dem besten Freund, da sieht man natürlich, da kommen sofort auch Dimensionen ins Spiel, wo man denkt, ja, das ist schlimmer noch, weil dieser Mensch ist mir ganz nah, das gehört auch zu meinen Ressourcen, jetzt hast du mich mit dieser Ressource betrogen.
Dann ist es ein doppelter Vertrauensbruch.
Dann ist es ein doppelter Vertrauensbruch. Und darum ist eigentlich diese Frage, gibt es schwerere oder weniger schwere untreue Fälle, eigentlich immer auch nur subjektiv und innerhalb des Paares zu beurteilen.
Ja. Kann man Treue denn in irgendeiner Form vorhersagen? Also gibt es Menschen, die zu Untreue neigen, oder ist das immer möglich?
Es ist natürlich immer ein Stück weit möglich, aber nicht alle bei allen gleich. Also ich würde schon meinen, es gibt so gewisse, es ist natürlich auch eine Frage der Offenheit, der Toleranz, der Großzügigkeit, auch der Wertenormierung, dass man sagt, also ich finde es gar kein lohnenswertes Konstrukt, dass man überhaupt diese Treue auf die pfeife ich eigentlich. Dieser Mensch hat natürlich sicher einen leichteren Zugang zur Untreue, dass die sagen, nein, ich möchte eigentlich treu sein und ich möchte das versuchen.
Also die Einstellung spielt
eine ganz große Rolle. Die Einstellung ist eine ganz wichtige Komponente. Dann gibt es ja auch die situativen Momente. Es gibt so diese Momente, die einfach zu Untreue, wir wissen, dass zum Beispiel die Menschen, die mehr reisen, die also häufiger abwesend sind vom Paar oder der Paarin, dass die untreuer sind. Es gibt saisonale Untreue, wie ist das im Sommer, Untreue, also die Untreue steigt im Vergleich zu Wintermonaten, natürlich auch mit Kleidung, mit mehr auch in der Öffentlichkeit sich herumbewegen und so weiter verbunden. Aber es gibt auch Persönlichkeitszüge, man sieht, die haben auch ganz stark mit diesem Treue und Treueverhalten zu tun. Das sind eben Persönlichkeitscharakteristika, bis hin eben auch zu Persönlichkeitsneigungen, die dann eigentlich auch ein Stück weit eben auch natürlich wieder Bindungsstil, auch wo man auch sieht, diese Treue hat auch ganz stark eben mit diesen Aspekten zu tun. Und damit ist es auch schwer vorhersehbar. Wir können nicht sagen, Menschen, die unzufrieden sind, sexuell unzufrieden, die sind untreu. Wir haben auch ganz viele in Studien, die sexuell zufrieden sind und gleichwohl untreu sind. Mhm. Es kann ja auch sein, dass man einfach den Selbstwert aufpolieren wollte. Es kann sein, dass man einfach mehr Lust hat oder eben die Sexualität nicht mehr ganz so erfüllend und belebend ist, weil man vielleicht schon 10, 20 Jahre mit diesen Menschen zusammen ist, haben wir diesen neuen Kick, den man sucht, diese Bestätigung, diesen Selbstwert auch aufzubauen. All das sind Momente, die eben hier zusammenspielen und die dann am Schluss dazu führen, dass wir das nicht eindeutig sagen können, dieser Faktor führt zu Untreue, sondern häufig ist es auch ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren.
Ja, Sie haben Bindungsstile und Persönlichkeitsstile angesprochen. Welche Bindungsstile oder Persönlichkeitsstile führen denn tendenziell zu häufiger oder mehr Untreue als andere?
So schon ein vermeidender Bindungsstil ist durch, da lässt man sich auch gar nicht ein. Damit ist man auch eben dieses Emotionale, das spielt da gar nicht so eine Rolle, damit genießt man einfach den Sex und damit ist man auch außen vor und sagt, also ich lasse mich ja nicht ein. Und das ist damit eigentlich auch, und damit, da man sich auch mit auf die eigene Partnerin, den eigenen Partner nicht so sehr einlässt, ist man auch emotional gefeiter gegen diese Reaktion. Aber sicher auch durch Narzissmus könnte natürlich auch eine Rolle spielen, dass man zum Beispiel sieht, man lädt sich natürlich auf, indem man hier sieht, man kommt gut an. Es kann natürlich auch wieder sein, dass man Angst hat, das ist natürlich auch wieder spannend, nämlich die Ängstlichkeit. Also ich hatte auch schon mal einen Mann, der mir mal sagte, also er wäre ja gern untreu, aber er würde es nicht wagen, weil wenn das dann auffliegen würde, dann wäre es dermaßen ein Gesichtsverlust, dass er das lieber lässt, oder? Aber man auch wieder sieht, also dieses...
Also ängstliche Menschen würden tendenziell weniger untreu sein, oder kann es auch umgekehrt sein, aus Angst vor Verlust des Partners?
Und kann eben auch sein, es gibt auch die Rache-Motivation, also man sagt, also man hat das Gefühl, du hast mit dir geflirtet, jetzt zahle ich dir das wieder heim, oder? Also es ist relativ schwierig, eben so ein ganz klares Profil des untreuen Menschen. Die notorisch untreuen, die können wir natürlich festlegen, die sind schon zu Beginn untreu, die haben sich das auch so auch mit einem gewissen Verhalten auch gekoppelt, aber es hat natürlich immer mit Einstellungen auch zu tun, dass ich sage, das passt, das ist so, man soll da nicht kleinkariert denken. Aber andererseits eben spielen ganz viele Variablen hinein, die dann eben die Treue und Untreue auch definieren. Und das kann natürlich auch situativ unterschiedlich sein. Wir sehen ja auch, dass die Untreue bei Männern oder Frauen, hatten wir schon zu Beginn, eigentlich relativ ähnlich ausschaut. Wir haben eigentlich nicht mehr Männer als Frauen, die untreu sind. Das ist auch so ein alter Mythos, dass Männer vor allem untreu sind und Frauen treu. Das stimmt so nicht.
Das wird ja auch oft begründet mit dieser Evolutionsbiologie, dass Männer ihre Gene verbreiten müssen, während Frauen das nicht müssen. Aber wir haben ja geklärt, dass Frauen genauso viel Interesse hätten, aufgrund von Backup-Partnern untreu zu sein.
Ganz genau. Und damit sehen wir eigentlich, dass sie eigentlich gleich untreu sind. Wir sehen auch, dass Frauen so unter 30 eigentlich untreuer sind als Männer. Und dann sehen wir eben wiederum, so bis 50 sind die eigentlich gleich untreu. Mhm. Und dann sehen wir dann eben, werden die Männer dann untreuer nach 50 und die Frauen eben dann in der Untreue wiederum ab. Und spannend war ja auch der Einfluss von Viagra, dass man also sah, so die Männer waren vielleicht bis 60 untreu und nachher gab es auch den Knick in der Untreue-Kurve und dann mit Viagra sehen wir, die Kurve geht ungebremst weiter. Das ist manchmal das Spannende auch, dass wir die Möglichkeit neben sowohl der Verhütung, die wir auch schon angesprochen haben, aber auch der biologischen hormonellen Komponenten eben hier durchaus eben auch ins berücksichtigen müssen und damit eben sehen, Untreue ist ein relativ komplexes Phänomen.
Ja, also es hängt ja von super vielen Faktoren von außen und innen ab. Kann man auf Untreue schließen bei Personen, die schon untreu gewesen sind?
Ja, also Untreue ist eigentlich im Prinzip so ein Prädiktor für spätere Untreue. Mhm. Und das hat vermutlich auch damit zu tun, dass auch die Schwelle gesenkt wurde. Also man hat schon mal gelebt und damit war man vielleicht schon von sich enttäuscht, dass man es nicht geschafft hat. Und dann sagen wir, okay, wenn ich es da nicht geschafft habe, dann habe ich vielleicht zu hohe Ansprüche gehabt, dann lasse ich das doch zu. Und da ist eigentlich nicht diese Idee, wenn man sich früher mal gut ausgelebt hat, dann wird man später treu sein.
Ja, das ist auch eine gute Frage. Wenn man sagt ja oft, Menschen, die sich zu früh an eine Person binden, haben später das Bedürfnis, irgendwie sich auszuleben.
Das stimmt so auch
das
nicht.
Stimmt auch
sondern
nicht.
Diese Idee, wenn man viel in sich ausgelebt hat, dann bleibt es auch ein Stück weit ein Bedürfnis oder eben diese frühere Untreue sagt spätere Untreue vorher.
Ja, um wieder zurück auf die Maßstäbe zu kommen, die Menschen an ihre Partner setzen. Das hat ja dann auch viel mit Eifersucht zu tun, die erweckt wird, weil man eben diese Bedrohung sieht, seinen Partner zu verlieren. Wie sieht es aber aus mit zum Beispiel Pornokonsum? Da gibt es ja keine objektive Gefahr, dass der Partner zu irgendjemandem geht, sondern das ist ja einfach nur zu Hause, man kennt die Person nicht. Aber viele würden das ja auch schon als Untreue bezeichnen.
Das ist ja genau die Frage nochmals, wo ist genau diese Grenze, oder? Und da sehen wir eigentlich auch sehr schön, dass Pornokonsum ja auch, es geht ja vielleicht auch bei Untreue insgesamt ja nicht nur um die Eifersucht oder diese Angst, der Partner, man könnte den Partner verlieren, natürlich auch, das ist auch eine ganz elementare Geschichte, aber auch der Sex könnte mit dieser Person schöner erlebt werden als mit mir, oder? Und damit auch so diese Befürchtung, ich genüge nicht, dort hast du es schöner mit dir als mit mir. Und das macht natürlich das Ganze auch sehr komplex, dass man immer auch ein Stück auch diesen sozialen Vergleich auch immer zieht. Darum auch die Frage, und dann eben dann noch die Frage, ist jetzt schöner oder ist sie weniger schön, diese Person, oder attraktiver, weniger attraktiv? Warum denn mit dieser unattraktiven Person? Das wird auch ganz häufig gesagt, warum geht ihr oder sie jetzt mit dieser fremd? Dabei bin ich doch viel attraktiver. Bietet doch viel mehr, und das natürlich auch verletzend dann zu sehen, wow, also dieser Mensch, den ich eigentlich dachte, den kann ich faszinieren, den kann ich auch irgendwie sexuell hier eben auch halten, der geht jetzt hier zu einer anderen Person, die mir gar nicht das Wasser reichen kann. Ja. Auch hier natürlich wiederum diese Frage der Komplexität, und eben dieser Pornokonsum ist natürlich auch immer eine Strapazierung, weil das ist auch die Frage, was geschieht da genau? Und wir sehen natürlich ganz häufig, Pornokonsum führt ganz häufig dazu, dass es dann weniger Sex gibt innerhalb des Paares, aber ist auch die Frage jetzt der Korrelationsrichtung, hat man weniger Sex, weil eben Pornos geschaut wird, und ist nicht im Porno ganz häufig eine Folge dessen, dass die Sexualität ein Stück weit eingeschlafen ist, nicht mehr diese Relevanz, diesen Stellenwert hat und damit eben auf Pornografie ausgewichen wird. Ja. Wir haben eine Studie durchgeführt, Frau Brundl-Rehe, eine Doktorandin von mir, die haben untersucht, wie sieht es denn aus jetzt bei alleinigem Konsum versus Konsum eben als Paar. Und haben gezeigt, Pornokonsum als Paar ist sogar förderlich, weil dann eben auch, man redet dann darüber, man hat auch dieses gemeinsame Erlebnis. Auch
man schafft diese erotische Atmosphäre vielleicht.
Stimulation, ja. Genau, Atmosphäre, von der wir das auch schon hatten, versus das Alleinige, das, und vor allem alleinig geheim, das ist eigentlich das Problem. Und das einer der Paar, jetzt vor allem die Männer, die hier untersuchen, wenn man alleine hier ohne Wissen der Partnerin eben dann hier Pornokonsum betreiben und damit eben auch dann negative Effekte erzeugen. Damit sehen wir auch, die Studienlage ist eigentlich auch hier relativ klar, Porno ist nicht per se negativ, sondern es kann eine Quelle hier eben sein, erotische Anreize auch hier eben zur Belebung der Partnerschaft hier einzubeziehen, aber es ist ungünstig dann, wenn es eben einseitig geschieht, im Unwissen des anderen geschieht oder auch als Kompensation von fehlendem Sex, weil dann haben wir gar keine Motivation mehr eben anzustoßen, wie wir es ja das letzte Mal hatten im Podcast, auch zu sagen, hey, wollen wir nicht wieder mal miteinander auch Sex haben, weil man dann die Sexualität autonom befriedigen mittels Porno. Und damit ist durch Pornografie auch ein Punkt, der natürlich in ganz vielen Partnerschaften aufscheint, auch häufig mit Untreue definiert wird. Und da ist natürlich wiederum die Frage, und das können wir nicht wissenschaftlich entscheiden, ist das jetzt noch Untreue oder nicht, sondern eine Frage der persönlichen Definition. Also ab wo beginnt es? Ist es bereits beim Blick? Ist es beim Flirten? Ist es bei der Zeit? Ist es beim Emotionalen? Ist es beim Pornokonsum? Und ist es dann effektiv, wenn es sexuelle Handlungen gibt, die hier dann eben dazu führen, dass man sagt, jetzt ist die Grenze überschritten. Und damit würde ich eben meinen, braucht es dieses Gespräch, wo eigentlich liegt bei uns die Grenze, wo bin ich der Meinung, bis hierhin und wo nicht. Und das macht ja auch sehr viel Sinn, das auszudiskutieren als Paar, dass man auch sagt, ja, wo ist denn für dich hier die Grenze, wo ist sie für mich, wo ist diese rote Linie, damit ich auch weiß, wo ist jetzt eben diese Gefahrenzone, wenn wir noch mal zu dem kommen, dass ich dann weiß, also jetzt muss ich aufpassen, sonst geht es über diese rote Linie und damit gefährde ich dann auch die Partnerschaft.
Ja, viele stört ja wahrscheinlich auch beim Pornokonsum die Vorstellung, dass der Partner sich eine andere Person vorstellt und dass sich daran quasi erregt. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter, nicht Pornokonsum, sondern der Partner stellt sich eine Person vor, die existiert, eine vielleicht im schlimmsten Fall Person, die er kennt. Ist das dann Untreue oder ist das gefährlicher?
Also ich würde sagen, das ist eigentlich wieder der genau gleiche Grauzonenbereich, weil das ist eigentlich auch etwas, wo man denken könnte, ja, Das passiert auch relativ häufig, dass also Personen während des Sex sich irgendetwas vorstellen, um sich besser zu erregen, besser hier eben das auch den Sex vielleicht besser genießen zu können, in dieser Fantasie drin, das ist jetzt diese Person, mit der man schläft. Ich würde schon sagen, das tue ich schon, wenn man dann das jetzt mal, wenn man jetzt mal fragen würde, hey, also, wir hatten jetzt guten Sex miteinander, warst du da bei mir oder warst du da bei jemand anderem? Das ist natürlich nicht mehr so einfach, dass man sagt, aha, du hast dir an die gedacht, okay, und die kenne ich auch, ja stimmt, oder? Und dann, toll, hast du es dann gleich mal mit mir genossen. Und diese Idee, das ist natürlich dann schon etwas, was dann auch wieder als verletzend empfunden wird. Und damit sehen wir eigentlich, dass ganz vieles eben passiert, wo man sagen könnte, ja, das ist eigentlich untreu, oder? Aber gleichzeitig gehört das natürlich dermaßen auch dazu. Dass wir, und ganz häufig weiß man es ja auch nicht. Also ich würde meinen, die wenigsten fragen dann nach dem Sex, du warst jetzt wirklich da bei mir oder hast dann jemand anderes
gedacht? Und die wenigsten antworten wahrscheinlich ehrlich darauf. Die
antworten und auch nicht sagen, nee, natürlich war ich bei dir. Oder? Und damit bleiben wir eigentlich immer in einer ganz großen Grauzone, was diese Treue, Untreue eigentlich anbelangt.
Ja.
Und das macht das Ganze eigentlich auch eben spannend, aber eben auch zu einem Thema, wo natürlich jetzt auch die Frage ist, ja, ist es jetzt schlimm, wenn die dafür guten Sex hatten? Ist es jetzt so, dass man sagen darf, ja, es gehört sich nicht, darf man das nicht? Oder ist es eben doch vielleicht auch bereichernd? Ich hatte mal einen Kollegen, dessen Vater hat immer gesagt, den Appetit holt man sich draußen, gegessen wird zu Hause. Also auch hier natürlich die Frage, wie weit darf man denn diesen Appetit holen? Und das sind alles, denke ich mir, ganz wichtige Fragen, und die man klären muss und die auch immer wieder ein Stück weit auch um diese, es geht eigentlich immer um emotionale Verletzlichkeit. Wo fühle ich mich dann eben nicht mehr als ich wahrgenommen, wertgeschätzt, und das lohnt sich zu klären.
Ja, also ich glaube, bei dem Thema denken aber viele oder würden viele argumentieren, Untreue beginnt ja schon im Kopf. Und da, ich glaube, da geht es ja nicht nur darum, okay, habe ich mir eine andere Person vorgestellt. Gerade wenn es eine Person ist, die existiert, hat man das Gefühl, das könnte ja eine Gefahr mit sich bringen, dass vielleicht dann wirklich was passiert mit dieser Person. Ist das so? Also ist das vielleicht wirklich ein Vorgänger von Fremdgehen oder kann man das nicht sagen?
Nein, weil Fremdgehen ist immer risikoreich. Also Fremdgehen heißt ja, man geht über diese Schwelle hinaus und damit wird es zu einem Risiko für einen selber, das durch eine Rufschädigung damit einhergehen kann, je nach Status, aber natürlich auch eine Verletzung der Partnerschaft bis hin zum Ende der Partnerschaft. Und wenn wir mal schauen, dann werden auch ganz viele Ehen werden ja geschieden auch oder Trennungen erfolgen infolge von Bekanntwerden, von Untreue. Und da ist natürlich immer diese Frage, ja, warum eigentlich? Und da würde ich schon meinen, ist eigentlich nicht so sehr das Problem, dass diese Untreue eben, das ist eigentlich selten die Ursache, das ist eigentlich immer der Auslöser. Das heißt, da ist schon ganz vieles vorher eben nicht gut gelaufen, man hat zu wenig investiert, dieses ganze Commitment, was wir auch diskutieren, ja hier, dieses willentliche, emotionale, sexuelle, da spürt man, da ist zu wenig investiert worden, das Beziehungskonto ist nicht gefüllt und damit passiert dann so etwas und dann reicht es und dann kommt es zum Bruch. Oder? Und da würde ich eigentlich meinen, das ist eigentlich das Hauptproblem, oder diese Frage, nicht so sehr, wo ist jetzt das noch tolerierbar? Und wir sehen auch, jetzt wenn wir mal bei der emotionalen Untreue bleiben, also Menschen, die eben hier chatten zum Beispiel mit einer anderen Person, hoch intim, emotional, aber dann auch sexuelle Fantasien austauschen, vielleicht sich sogar noch erotische Bilder hier hin und her schicken, ist die laut Statistik rund 30% werden dann auch im realen Leben untreu. Das heißt, sie sagen dann, komm, jetzt lass uns auch so treffen. Aber viele haben natürlich auch diese Schwelle, diese Angst. Da gehen wir dann in einen Bereich hinaus, wo es wirklich gefährlich wird. Und warum soll man diese Komfortzone verlassen, wenn man eben doch auch ganz viel eben sexuelle Stimulation und Befriedigung eben erhalten kann über dieses Medium hier. Und dadurch, ich meine, es ist nicht eine hohe Korrelation zwischen erotischer Fantasie, zwischen erotischem Austausch hier mit anderen Menschen und dann effektivem Sex im realen Leben, sondern das geht auch eben ein Stück weit parallel in zwei Welten, wie das hier gelebt wird.
Ja, weil da wieder diese willentliche Entscheidung noch dazwischen ist, die ganz manche genau. Menschen einfach nicht überschreiten.
Ganz genau.
Ja. Dass Treue in der großen Mehrheit der Beziehungen eingefordert wird und dennoch jede zweite Person fremd geht, ist und bleibt ein etwas schwer zu erklärendes Phänomen. Man könnte es evolutionär versuchen zu erklären, dadurch, dass sich die eigene Treue evolutionär nicht so sehr lohnt, wiederum die Treue des Partners sich sehr stark lohnt. Das könnte auch erklären, warum bei der Treue und Untreue oft ein unterschiedlicher Maßstab angelegt wird, je nachdem, ob man von seiner eigenen Treue oder der Treue des Partners spricht. Daher ist es wichtig, in Beziehungen klare Grenzen festzulegen und diese auch regelmäßig zu erneuern. Und letztendlich ist Treue oder der Schritt zur Untreue immer eine willentliche Entscheidung. Ja, und mit dieser Episode endet auch diese Themenreihe. In der nächsten Themenreihe beschäftigen wir uns mit dem Thema, welchen Einfluss Stress auf Partnerschaften hat und wie diese mit Belastungen umgehen können. Wir verabschieden uns und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Impulse, Bücher und Workshops besuchen Sie unsere Website beziehungenverstehen.ch und paarlife.ch. Bis zum nächsten Mal.